ARD.
Welt macht China.
青岛就是作为德国的一个移民殖民城市。
Qingdao war eine deutsche Kolonialstadt, sagte ein Tourist. Und er sagt auch, dass die Architektur dieser Stadt jetzt ein Zeugnis der Geschichte sei. Ein Zeugnis der deutschen Invasion in China. Diese deutsche Invasion, von der er spricht, ist dort in Qingdao sehr gut zu sehen. Umgekehrt gibt es bei uns hierzulande aber kaum etwas, das auf die deutsche Kolonialzeit in China hinweist. Geschweige denn, dass diese Zeit in den Köpfen der Menschen hier verankert ist. In dieser Welt macht China-Folge geht es aber genau darum, um China in der Kolonialzeit. China war zwar nie vollständig kolonialisiert, das Land war aber teilweise besetzt, wurde beeinflusst und wurde von hauptsächlich westlichen Imperien unter Druck gesetzt. Was ist davon also heute noch spürbar? Wir nähern uns dem Thema über konkrete Beispiele wie Qingdao, Macau und Hongkong. Und wir sprechen darüber, was der Kolonialismus in China für Folgen bis heute hat.
Der Nationalismus ist dadurch gestärkt worden, auch dieser starke Modernisierungswille. Das ist ja eine Reaktion eben auf diese Unterdrückung und Ausbeutung.
In dieser Episode sprechen wir mit der Sinologin Mechthild Leutner darüber, wie tief die koloniale Vergangenheit bis heute in Chinas Gesellschaft und im internationalen Auftreten wirkt. Wir, Welt macht China, sind aus der Sommerpause zurück und uns gibt's jetzt wieder alle 2 Wochen. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joyce Lee. Benjamin Eissel, ARD-Korrespondent aus Beijing. Wir sind gerade nicht in der chinesischen Hauptstadt. Wo sind wir gerade?
Wir sind in Qingdao, eine Millionenstadt am Meer im ostchinesischen Landesteil Shandong. Und zwar, das hört man glaube ich auch, am Strand, am sogenannten dritten Stadtstrand von Qingdao. Und ja, da war richtig viel los, als ich da war. Und ja, wenn man sich da so umsieht, auf den ersten Blick sieht es erstmal aus wie eine ganz normale chinesische Großstadt mit Hochhäusern, mit einer Skyline, viele Menschen, viel Verkehr. Aber nur wenige Meter von diesem Strand entfernt beginnt ein großes Villenviertel. Badaguan heißt es. Und ja, wenn man diese paar Schritte dorthin macht, dann ist man auf einmal in einer komplett anderen Welt. Man wird dahin katapultiert. Denn in diesem Viertel Badaguan, da haben ab Ende des 19. Jahrhunderts reiche Deutsche ihre Villen gebaut. Später kamen auch noch andere dazu. Aber man spürt das immer noch. Wenn man da durchläuft, das ist wirklich was ganz anderes. Da sind diese Bäume, diese Villen. Und das ist heute ein sehr beliebter Touristenspot.
Qingdao, das ist ja eine ehemalige deutsche Kolonie. Und das klingt jetzt bei dir so, so wie du es beschreibst, als wäre die deutsche Vergangenheit dort ziemlich präsent.
Ja, die ist total präsent.
Diese Lohne, die Qingdao-Ren wissen, wir nennen sie Lao-Shi-Fu. Jetzt nennen sie sie Zong-Du-Fu.
Ich habe mich in Qingdao mit Wang Dong getroffen, einem Historiker, der sich mit der deutschen Geschichte in der Stadt auseinandersetzt. Und er hat vorgeschlagen, dass wir uns an einem ehemaligen deutschen Verwaltungsgebäude im historischen Stadtzentrum von Qingdao treffen. Manchmal wird vom Gouvernementsgebäude gesprochen. In China sagen viele auch altes Rathaus, hat er mir erklärt. Und das steht mitten in der Stadt. Ein großes Gebäude im wilhelminischen Stil erbaut. Fertiggestellt wurde es 1906, hat Wang Dong erzählt. Und ja, Qingdao, auch Qingtao geschrieben, war damals die Hauptstadt der deutschen Kolonie Qiaozhou. Dieses Gebiet, wenn man sich das anschaut von der Fläche, ist das kleiner als die Stadt Hamburg an der chinesischen Ostküste. Das wurde vom Kaiserreich China an das Deutsche Kaiserreich zwangsverpachtet, also nicht freiwillig. Und das Ganze war deutsch bis 1914, denn im Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet dann unter die Kontrolle Japans gestellt und die deutsche Kolonialgeschichte in China, in Qingdao, die ging damit zu Ende.
Bevor wir da tiefer einsteigen, wichtig ist, China wurde nie vollständig kolonialisiert wie andere Länder. Es gab neben Gebieten, die kolonialisiert wurden, auch einzelne Gebiete wie Shanghai, Tianjin oder auch Guangzhou und Wuhan, wo es einen starken ausländischen Einfluss gab, politische Kontrolle, wirtschaftliche Ausbeutung, also koloniale Strukturen, aber das Land galt weiterhin als souverän. Historiker und Historikerinnen Autorinnen nennen das auch Semikolonialisierung. In unserer Folge heute schauen wir auf drei sehr unterschiedliche koloniale Erfahrungen, also einmal Qingdao und später Macau und Hongkong. Bleiben wir in Qingdao. Wie blicken denn die Leute dort auf die koloniale Vergangenheit ihrer Stadt?
Ich habe den Blick auf die Deutschen und auch auf das deutsche Kolonialerbe als äußerst positiv wahrgenommen in Qingdao. Und da scheinen auch die Gräueltaten, die muss man auf jeden Fall erwähnen, die deutsche Kolonialherren in und um die Stadt ohne Zweifel verübt haben, nicht zu ändern. Denn Fakt ist, es wurden auch dort Menschen vertrieben, es wurde Land gestohlen, die chinesische Bevölkerung wurde als minderwertig angesehen, sie wurde diskriminiert und ausgegrenzt. Und beispielsweise, um den Bau der Eisenbahn voranzutreiben, haben die deutschen Kolonialherren auch in der Nähe von Qingdao Dörfer abgebrannt. Sie haben Menschen erschossen, umgebracht, vergewaltigt. Und Qingdao, die Stadt, die Hauptstadt dieser deutschen Kolonie dort, die wurde zu einer zweigeteilten Stadt. Man hatte einen Teil, der war modern, deutsch, international, mit Schulen, mit Kirchen, mit einer Kanalisation und so weiter. Und im anderen Teil, da wurde die chinesische Bevölkerung als Menschen zweiter Klasse umgesiedelt. Und ja, sie hatten all das nicht, was die Deutschen dort hatten.
Was mich jetzt verwundert ist, also trotz dieser Gräueltaten, dieser negativen Sachen, trotz all dem nehmen die Menschen in China, ja insbesondere in Qingdao, die deutsche Kolonialzeit als überwiegend positiv wahr.
Ich habe mich umgehört und ich habe an einer deutschen Kirche dort in Qingdao einen Mann getroffen. Liu Fuping heißt er, 36 Jahre alt war er, ein Tourist aus Sichuan. Und ich habe ihn gefragt, wie er das denn findet, dass da eine deutsche Kirche mitten in einer chinesischen Stadt steht. Und er meinte, zuallererst einmal sei das eine Sehenswürdigkeit, was Besonderes, das man sich ansehen kann. Schließlich war Qingdao eine deutsche Kolonialstadt. Und dann sei diese Kirche aber auch ein Zeugnis der deutschen kolonialen Besetzung. Er spricht sogar von einer Invasion, aber er sagt auch, er würde diese zwei Dinge trennen.
Okay, also interessant, dass er das trennt bzw. trennen kann. Schließlich gibt es die deutsche Kirche ja, weil Deutschland Qingdao kolonialisiert hat. Aber wie macht sich denn dieses in Anführungszeichen positive Bild in der Stadt bemerkbar?
Also man muss dazu sagen, generell hat Deutschland ein eher positives Image in China, das nämlich fast überall war, in fast allen alltäglichen Begegnungen und in Qingdao ganz besonders. Die Stadt wirbt damit, mit diesem kolonialen Erbe. Man schätzt die deutsche Architektur als Fotokulisse. Man sieht super viele Hochzeitspaare in Qingdao, die dort extra hinkommen, um Fotos zu machen vor den Gebäuden. Es gibt Klischee, aber es ist so, es gibt das Bier. Deutsche haben die Qingdao-Brauerei dort mitgegründet und dieses Bier, das Qingdao-Bier, das Qingdao-Bier ist sicherlich international das bekannteste chinesische Bier und das bekommt man ja auch in Deutschland in Restaurants. Und deswegen hat Qingdao auch eine große Bierkultur. Es ist die Bierstadt schlechthin in China und es gibt dort auch ein internationales Bierfestival und das alles wird den Deutschen zugeschrieben.
Gut, dass du es sagst, denn in unserer nächsten Folge geht es nämlich um Bierkultur in China. Nun ist es so, wir sprechen jetzt hier von Kolonialismus, wo ein oder mehrere Länder ein anderes unterdrückt. Also eigentlich alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen.
Das ist so. Aber auch der Historiker Wang Dong, mit dem ich mich getroffen habe, der hat auch ein positives Bild von Deutschland, obwohl er diese ganze Geschichte auch kennt. Er sagt, ja, das war eine Besetzung, aber gleichzeitig haben die Deutschen durch die Gründung von Qingdao und den Bau von Infrastruktur den Grundstein gelegt für diese heutige Stadt Qingdao und darauf sei die moderne Stadt entstanden, die wir heute haben und die ist seiner Ansicht nach reifer und vollständiger als andere Städte, genau eben wegen dieser deutschen Kolonialzeit. Und dann hat er noch was Interessantes gesagt und das bezieht sich gar nicht direkt auf die Kolonialzeit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätten die Deutschen die Zeit des Nationalsozialismus nämlich gründlich aufgearbeitet, sagt er. Und das habe die Chinesen beeindruckt, denn die Japaner im Gegensatz, die hätten ihre Vergangenheit nicht so aufgearbeitet. Und das habe auch einen Einfluss auf die Menschen. Japan war auch eine Kolonialmacht in China, hat aber bis heute ein schlechtes Image in China, insbesondere bei der chinesischen Regierung.
Also der deutsche Kolonialismus wird in China verharmlost, gerade im Vergleich zu Japan, die nicht nur Kolonialmacht waren, sondern auch schwere Kriegsverbrechen in China begangen haben. Und diese wurden nie richtig aufgearbeitet. Darauf gehen wir aber später nochmal drauf ein. Fakt ist, Nostalgie in Qingdao ist also Daily Business. Und da unterscheidet sich Qingdao deutlich von anderen Orten in China, wie zum Beispiel Macau oder Hongkong. In Macau und vor allem Hongkong, da geht es nicht nur um Ästhetik oder Tourismus, sondern teilweise um tiefgreifende gesellschaftliche und politische Strukturen und um Konflikte in der Gegenwart als Folge des Kolonialismus. Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai, kennt sich damit aus und war schon öfter in Hongkong und auch in Macau. Hallo.
Hallo Joyce.
Neben Deutschland waren auch andere Länder in China ja aktiv, ne?
Ja, genau. Deutschland war da im Vergleich zu anderen Ländern eher spät dran. Im 19. Jahrhundert haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten Teile Chinas, zum Beispiel zu Großbritannien gehört, zu Frankreich, Portugal, Russland, Japan und eben auch zu Deutschland, wie wir gerade eben gehört haben. Im 16. Jahrhundert schon zum Beispiel kamen die Portugiesen mit Schiffen nach Macau im Süden Chinas. Die haben dort mit Silber chinesische Waren gekauft, wie Porzellan und Tee, haben dann später Macau offiziell gepackt und dann auch kolonialisiert. Macau ist ein interessantes Beispiel dafür, dass die Kolonialgeschichte noch gar nicht so lange her ist. Macau war die letzte Kolonie in Asien, die übergeben wurde, nämlich 1999. Das ist gerade mal 26 Jahre her und da sieht man auch noch sehr deutlich den europäischen Einschlag. Eine chinesische Fotografin, die regelmäßig von Touristen aus Festland China Fotos macht, die hat mir dort erzählt, dass das Besondere für sie in Macau sei, dass es so viele bunte Häuser gibt wie in Portugal. Das sei ganz anders und ansprechender auch im Vergleich zu den Häusern auf dem Festland.
Okay, also hier gibt es wie in Qingdao auch eine gewisse Nostalgie, aber die Auswirkungen des Kolonialismus sind in Macau und Hongkong ja nochmal sichtbarer, vor allem politisch. Also wie unterscheiden sie sich konkret von Qingdao?
Also beide Regionen, Hongkong und Macau, sind sogenannte Sonderverwaltungsregionen. Sie gehören zu China, werden aber nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme behandelt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es das von der kommunistischen Partei regierte Festland China und auf der anderen Seite die autonom verwalteten Sonderverwaltungsregionen mit einem eigenen Parlament, einer eigenen Währung, einem eigenen Rechtssystem. So ist das zumindest in der Theorie. In Realität aber ist der Einfluss der chinesischen Zentralregierung in beiden Regionen doch groß und hat in den vergangenen Jahren sogar noch weiter zugenommen.
Und Macau gilt ja eigentlich noch als ruhig, als wenig konfliktreich, ganz anders als Hongkong. Dort sind die Spuren des Kolonialismus ja viel aufgeladener, sag ich mal.
Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie das jeweils von den Menschen vor Ort aufgenommen wurde. Da sieht man auch, Kolonialgeschichte ist nicht gleich Kolonialgeschichte. Die Portugiesen haben zum Beispiel anders regiert als die Briten. Da gibt es unterschiedliche Erinnerungen an die Zeit. In Macau war es auch so, schon vor der Übergabe an die Volksrepublik China war die Beziehung zwischen Macau und Festlandchina enger, als das bei Hongkong der Fall war. Die meisten Menschen in Macau haben sich heute mit der Zugehörigkeit zu China arrangiert, identifizieren sich laut Umfragen als Chinesen und das war auch so, als wir uns dort selber umgehört haben in Macau. Eine Frau in Macau, Su Wunqing, hat mir gesagt, sie war damals 19 Jahre alt bei der Übergabe, dass sich in Macau nach der Übergabe vieles wirtschaftlich verbessert habe. Es gab einen richtigen Boom. Macau habe von der Übergabe profitiert, während Hongkong, das bereits vor der Übergabe an China ein erfolgreiches internationales Finanzzentrum war, eher stagniere.
Okay, also die Beziehung zwischen Macau und Festlandchina war enger. Zwischen Hongkong und Festlandchina ist das nicht unbedingt der Fall gewesen. Wie zeigt sich das?
In Hongkong, da war ich auch schon mehrmals da, identifizieren sich viele Leute eher als Hongkonger und nicht als Chinesen. Hongkong war über 150 Jahre lang britisch. Der Stadt ging es wirtschaftlich sehr gut unter britischer Herrschaft. Es war nie eine Demokratie, aber es gab viele Freiheiten, Versammlungs- und Pressefreiheit, ein unabhängiges Rechtssystem, zumindest in den letzten Jahren unter britischer Herrschaft und in den ersten Jahren nach der Übergabe 1997. Da hatte Chinas Führung damals auch zugesagt, dass diese Rechte für 50 Jahre weiter gelten sollten. Und das ist allerdings jetzt in den vergangenen Jahren immer weniger geworden, weswegen sich zahlreiche Menschen auch dagegen gewehrt haben. 2019, da gab es große prodemokratische Proteste. Da muss man sich vorstellen, von etwa 7 Millionen Einwohnern waren zeitweise 1 Million Menschen auf den Straßen damals.
Und ist von den Protesten etwas übrig geblieben?
Nein, die sind verstummt. Die Behörden haben damals hart durchgegriffen. Die Hongkonger Polizei hatte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas eingesetzt. Mehr als 4000 Menschen wurden festgenommen. Viele davon sitzen heute noch im Gefängnis. Andere Hongkonger sind ins Ausland geflüchtet. Und bis Juni in diesem Jahr war noch eine letzte prodemokratische Partei, die League of Social Democrats, auch noch mit kleineren Straßenprotesten aktiv. Das habe ich im vergangenen Jahr auch noch selbst live gesehen. Die haben da mit einer Handvoll Leuten eine Kundgebung gemacht, ihre Parteizeitung an Passanten verteilt, die sich gar nicht so richtig getraut haben, stehen zu bleiben. Und da war dann auch die Polizei vor Ort, hat alles mitgefilmt, auch uns Journalisten gefilmt. Aber jetzt hat sich eben auch diese Partei aufgelöst, so wie andere prodemokratische Parteien vorher auch schon, weil der Druck der Behörden einfach zu groß war. Heute gibt es in Hongkong keine Opposition mehr, nicht im Parlament, auch nicht mehr öffentlich, vielleicht noch in den Köpfen. Aber viele trauen sich heute eben nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Und oft bekommen wir Journalisten nur noch im vertraulichen Gespräch noch mit, wie es vielen Hongkongern heute mit der Situation geht.
Die prodemokratischen Proteste in Hongkong und ja, die Niederschlagung, inwiefern hängen die beiden Sachen mit der britischen Kolonialerfahrung Hongkongs zusammen?
Da gibt es nur einen indirekten Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte, würde ich sagen. Man kann sicher debattieren, was wäre, wenn die Briten dort gar nicht erst gewesen wären. Aber es ist ja nun keine direkte Folge der britischen Herrschaft, sondern vielmehr der Übergabe und dass die Kommunistische Partei Chinas sich nicht an die Abmachung gehalten hat, dass Hongkong nach der Übergabe eigentlich eben 50 Jahre weitgehende Autonomierechte gewährt werden sollten.
We have no doubt that Hong Kong people can run Hong Kong, as the Joint Declaration promised.
Damals Prinz Charles, heute der britische König Charles, hat es bei der Übergabe vor 28 Jahren so formuliert, dass die Hongkonger Hongkong selbst regieren sollten, so wie es die gemeinsame Erklärung vorsieht. Doch heute ist davon einfach nicht viel übrig geblieben, dass Hongkong ja eigentlich nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert werden sollte.
Wie blicken denn die Menschen heute auf den Kolonialismus in Hongkong?
Manche blicken mit einer Art Sehnsucht zurück auf die Zeit unter der britischen Krone und waren auch zum Beispiel ganz traurig, als Königin Elisabeth II. Gestorben war. Da gab es viele Trauerbekundungen. Es gibt aber durchaus auch die andere Seite in Hongkong. Leute, die in der Übergabe an China auch eine Chance gesehen haben, dass die Hongkonger sich selbst regieren können. Die Hongkonger mit ihrer ja sehr starken eigenen Identität als Hongkonger und die heute enttäuscht sind, dass es doch anders gekommen ist. Und natürlich gibt es heute auch Menschen in Hongkong, die zur Volksrepublik China stehen und auch zur Kommunistischen Partei Chinas. Das ist also sehr vielschichtig, würde ich sagen.
Ja, vielschichtig ist ein gutes Stichwort. Der Kolonialismus in China war ja auch vielschichtig, also teils direkt, teils indirekt. Unter anderem war der ja auch indirekt in Shanghai, da wo du gerade bist, Eva.
Ja, genau. Wir haben ja in China nicht nur eben diese offensichtlichen Beispiele von Kolonialismus. Hier in Shanghai gab es auch im 19. und 20. Jahrhundert eben auch kolonialistische Strukturen. Shanghai war zwar nie eine richtige Kolonie, aber es war eben eine der Städte, die im 19. Jahrhundert ihren Hafen öffnen musste für den internationalen Handel. Das war eine Folge gewesen des ersten Opiumkriegs des Kaiserreichs gegen Großbritannien. Bei diesem Krieg ging es zunächst um um den Handel von Großbritannien mit China und um eine sehr süchtig machende Droge, um Opium, die Briten nach China verkauft haben. China fand das nicht so gut, musste sich aber dann nach der Niederlage gegen Großbritannien beugen und eben Hongkong an die Briten übergeben und mehrere Häfen für den Handel öffnen, darunter auch Shanghai. Und in Shanghai hatten dann später auch andere Länder, mehrere Länder, sogenannte Konzessionen in Shanghai, quasi eigene kleine Hoheitsgebiete in der Stadt. Es gab ein International Settlement zum Beispiel. Unser ARD-Studio liegt zum Beispiel in der ehemaligen französischen Konzession. Hier gibt es auch heute noch viele kleine Cafés, auch mit Croissants, mit gemütlichen Platanen, bepflanzten Alleen. Und Shanghai ist bis heute schon für viele Ausländer auch ein Ort, den sie als besonders zugänglich empfinden. Bis heute also eine besonders internationale Stadt in China.
Also wir merken, Kolonialismus in China ist einfach ein echt großes Thema und es gibt noch etliche Beispiele, die wir auflisten könnten. Aber wir möchten uns in dieser Folge auf bestimmte Städte, auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Und deswegen machen wir damit weiter, wie sehr der Kolonialismus China heutzutage prägt, was Japan damit zu tun hat und welche Folgen der Kolonialismus für das Land hat. Die Folgen des Kolonialismus in China sind, wie wir auch vorher gehört haben, oft widersprüchlich. Also irgendwo so zwischen Nostalgie, Verdrängung, auch Widerstand. Und eine Person, die sich mit Kolonialismus in China besonders gut auskennt, ist Mechthild Leutner. Hallo, Frau Leutner.
Hallo.
Sie sind, Frau Leutner, emeritierte Universitätsprofessorin für Staat, Gesellschaft und Kultur des modernen China im Fach Sinologie am Ostasiatischen Seminar der FU Berlin. Und wir haben gehört, wie unterschiedlich koloniale Erinnerungen in Qingdao und Macau bzw. Hongkong sein können. Und die kollektive Erinnerung an die deutsche Kolonialherrschaft in Qingdao, die scheint recht positiv zu sein. Aber kann man überhaupt von einem positiven Erbe für China aus der Kolonialzeit sprechen? Weil schließlich reden wir ja von Kolonialismus, das ja mit Unterdrückung, Rassismus und Ausbeutung einhergeht.
Ja, ich wäre auch etwas zögerlich, hier von einem positiven Erbe zu sprechen. Kolonialismus ist, wie gesagt, gewalttätig gewesen. Es hat auf Ausbeutung und Unterdrückung abgezielt. Und das Positive, kann man vielleicht sagen, wird im Gedächtnis vielleicht gerade in Bezug auf Qingdao etwas hochgehalten. In Qingdao ist ja die besondere Situation, dass nach der deutschen Kolonialherrschaft eben Japan übernommen hat. Und hier ist Japan nicht nur als Kolonialherrin, sondern letzten Endes auch als Aggressor im Widerstandskrieg oder im Krieg gegen China zu bewerten. Und aus dieser Sicht ist natürlich für manche der Bevölkerung in Qingdao die deutsche Kolonialherrschaft besser. Also wir sehen hier eine gewisse Relativierung. Diese Relativierung kann aber nicht für das kollektive Gedächtnis in Gesamtchina gelten. Denn hier ist natürlich im Vordergrund die über 100 Jahre währende Ausbeutung, Nicht-Souveränität Chinas. Ich glaube, so sollte man es sagen. Die fehlende Souveränität Chinas, die fehlende Unabhängigkeit, die fehlende Möglichkeit, die Entwicklung im Lande selbst zu bestimmen. Und das ist sicherlich das Dominierende. Und das ist auch im kollektiven Gedächtnis sehr verwurzelt, auch im Familiengedächtnis. Denn der Widerstandskrieg gegen Japan und all die Erfahrungen haben natürlich auch viele Familien sehr geprägt bis heute.
Wo Sie das Wort Familiengedächtnis erwähnt haben, da kann ich auch Bezug zu nehmen, weil ich also von älteren Verwandten aus meiner Familie auch immer wieder höre, wie schlimm eigentlich dieses Trauma von Japan als Aggressor in China war. Also meine Oma hatte zum Beispiel auch erzählt, also sie konnte nicht viel erzählen, weil sie, glaube ich, auch nicht darüber reden wollte, aber sie hat zum Beispiel auch immer wieder gesagt, dass es ihr unter der japanischen Besatzung sehr schlecht ging. Und sie kommt aus dem Süden Chinas, wo ja Japan auch aktiv war. Aber warum ist es trotzdem so, dass dieser japanische oder dass Japan als ein viel schlimmerer als Gräßrohr im Kopf geblieben ist, als zum Beispiel jetzt ja, die Deutschen, sag ich mal, in Qingdao.
Naja, Deutschland hat ja faktisch 1918 auf seine Kolonien verzichten müssen. Japan ist dann eingetreten. Und dadurch, dass der schlimmste Krieg, also der Widerstandskrieg gegen Japan, einfach noch in der jüngsten Zeit liegt, ist hier die Verbindung mit Ausbeutung, mit Gewalt natürlich am stärksten. Und auch in der Erinnerungskultur wird hier dann natürlich ein viel größerer Platz eben dem Nanjing-Massaker eingeräumt, durch das Museum in Nanjing, auch natürlich dadurch, dass diese Gräueltaten der Japaner sind ja nicht nur Nanjing das Massaker, sondern es sind eben auch die großen biochemischen Versuche, die in Nordchina stattgefunden haben.
Was genau war das Nanjing-Massaker nochmal?
Im Dezember 1938 hat die japanische Armee Nanjing eingenommen und die Zivilbevölkerung war faktisch schutzlos dem japanischen Mob, will ich mal sagen, den japanischen Soldaten ausgeliefert. Und es gibt Schätzungen, dass etwa 200.000 Zivilisten getötet worden sind. Es hat viele, viele Vergewaltigungen gegeben. Also Menschen sind einfach massenhaft auch erschossen worden. Und dass dieses Erlebnis ist eben nicht nur bei den Nanjingern präsent, sondern das steht faktisch prototypisch für die gesamte Gewalt der japanischen Aggression in ganz China.
Ja, und gerade deswegen ist Japan als Aggressor immer noch so präsent in der chinesischen Geschichte. Wenn wir über Kolonialismus in China sprechen, dann müssen wir auch über das Jahrhundert der Demütigung sprechen. Das ist eine Bezeichnung in der chinesischen Geschichtsschreibung, so Mitte des 19. bis Mitte 20. Jahrhundert, wo China ja wiederholt durch ausländische Mächte gedemütigt wurde, militärisch besiegt oder auch politisch unterdrückt und wirtschaftlich ausgebeutet wurde. Da geht es zum Beispiel vor allem um die Opiumkriege, die Eva vorhin schon erwähnt hatte. China oder besser gesagt die Qing-Dynastie, die verlor Gebiete, war gezwungen, Häfen zu öffnen, imperialistischen Mächten Zugang zum Land zu gewähren. Also das kaiserliche China musste da auch Hongkong an die Briten abtreten. Wie tief sitzt diese Erinnerung an die Zeit, an die ausländische Besetzung im kollektiven Gedächtnis Chinas?
Ich denke, dass sie sehr, sehr stark ist, weil schon sehr früh hat sich natürlich ein Widerstand dagegen gewehrt. Das heißt, China und chinesische Politiker, Intellektuelle und so weiter haben sehr früh versucht, gegen diese Unterdrückung, wie sie und diese Demütigung, wie sie empfunden worden ist. Das ist ja nicht nur ein neueres Narrativ, sondern das war schon eben im 19. Jahrhundert stark, dass man mit der Selbststärkungsbewegung eben den ausländischen Unterdrückern etwas entgegensetzen wollte. Das heißt, man hat von Anfang an das versucht, sehr kämpferisch anzugehen. Der Nationalismus ist dadurch gestärkt worden. Auch dieser starke Modernisierungswille, das ist ja eine Reaktion eben auf diese Unterdrückung und Ausbeutung. Und Sie dürfen nicht vergessen, China ist ab 1571, kann man sagen, wird China als Weltmacht Nummer 1 in wirtschaftlicher Hinsicht gewertet. Und dies alles ist im Laufe des späten 18. und besonders eben aber durch die Kolonialkriege verloren gegangen. Und hier hat natürlich das Opium eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also wenn das Zahlungsmittel Silber eben durch Opium ersetzt wird, ist klar, dass das zu einem großen wirtschaftlichen Ruin führt. Das ist jetzt kein Mittel mehr, um Modernisierung voranzutreiben, sondern das macht nicht nur süchtig viele aus der Bevölkerung, sondern das führt auch dazu, dass die gesamte Wirtschaft umgestellt wird. Und ich vertrete die These, dass China seitdem quasi bis in die 50er Jahre in eine sogenannte Opiumfalle geraten ist, dass selbst die Regierung, selbst die kommunistische Partei in Yan'an gezwungen waren, diese Opiumwirtschaft und diesen Opiumhandel zur Unterstützung ihrer eigenen Einnahmen durchzuführen. Das heißt, das war ein systemisches Problem. Und das kannte natürlich auch jeder.
Ja, und das ist natürlich auch aus der chinesischen Geschichte einfach nicht wegzudenken. Was meinen Sie, Frau Leutner, was haben diese kolonialen und imperialistischen Erfahrungen für Folgen für die chinesische Außenpolitik und allgemein das chinesische Auftreten heute?
Ich denke, wie schon in den 20er Jahren, dann natürlich nach 49 nochmal besonders, war China immer bemüht. Also das bezieht sich jetzt auf die Regierungen, das bezieht sich auf die Kommunistische Partei, aber bezieht sich auch auf die Intelligenzia und die einfache Bevölkerung, dass man nie weniger abhängig werden wollte von anderen Mächten. Also dieser starke Wille, Souveränität des Landes, die Unabhängigkeit zu bewahren und auch keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten zu dulden. Und das bedeutete natürlich auch, dass China den eigenen Entwicklungsweg geht, dass es den Anspruch hat, als gleichrangiger Partner angesehen zu werden, keine Doppelstandards und eben auch keine, wie der schöne Spruch heißt, Lehrmeister aus dem Westen dulden zu wollen, sondern das Schicksal Chinas in die eigene Hand zu nehmen, die selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, dieser starke Wille ist eben in der gesamten Bevölkerung vorhanden.
Ja, ich finde es spannend, dass Sie das sagen, also dass Sie das Wort Souveränität erwähnt haben, auch dass diesen Aspekt, dass China sich nicht in andere staatlichen Angelegenheiten einmischen möchte und ja, dann natürlich auch nicht will, dass sich andere Staaten in chinesische Angelegenheiten einmischen soll. Das findet man ja auch alles in der Rhetorik zum Beispiel von Außenamtssprechern Chinas wieder. Ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir mit dieser Folge nicht das heutige China in Schutz nehmen wollen. Also wir wollen jetzt nicht damit sagen, dass das, was die Imperialmächte mit China gemacht haben, das heutige Verhalten Chinas rechtfertigt, wie zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen oder auch gewisses aggressive internationale Auftreten wie vermeintliche Spionage in der Technologiebranche und Wissenschaft. Zum Thema Wissenschaftsspionage haben wir übrigens einmal eine Folge gemacht. Forschung nutzt China das Wissen deutscher Unis. Hört da auf jeden Fall gerne rein. Zurück zu uns und zu Frau Leutner. Wenn wir uns die ganzen Kolonialerfahrungen von China anschauen, heißt es dann, dass der Westen irgendwo auch, ich sage mal in Anführungszeichen, schuld ist für das aggressivere chinesische Auftreten im internationalen Kontext?
Ich denke, Schuld ist vielleicht nicht so ein richtiger Begriff. Ich würde sagen, es ist eher etwas ambivalent. Mhm. Und diese Ambivalenz zieht sich auch schon sehr lange. Wie gesagt, natürlich einerseits wurde das, was der Westen an Modernität verkörpert hat, wurde auch sehr positiv gesehen. Und man hat natürlich auch versucht, vom Westen zu lernen. Auf der anderen Seite wusste man natürlich auch, dass der Westen Verursacher eben auch der Stellung oder der niedrigen Stellung, die China inzwischen eingenommen hat. Also diese Widersprüchlichkeit, diese Ambiguität zieht sich sicherlich bis heute.
Mhm, aber kann man sagen oder davon ausgehen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung die Demütigungen instrumentalisiert, also zum Beispiel für die heutige chinesische Narrative?
Also ich würde eher sagen, dass sie versuchen, die Führung versucht, eher einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem, dass einerseits natürlich schon Erinnerung stattfindet, auch die Erinnerung gepflegt wird, aber dass zum anderen eben versucht wird, das nicht in antiwestliche Stimmungen hin zu übersetzen. Und es ist ja auch interessant, dass zum Beispiel eben die Altstadt in Qingdao, dass die sozusagen versucht werden, auch in das eigene nationale kulturelle Erbe zu integrieren. Also das sind schon verschiedene, sagen wir mal, widersprüchliche oder gleichzeitige Bewegungen, die hier stattfanden oder stattfinden, die mit diesem Erbe umzugehen. Und diese Integration in das eigene Kulturerbe, was wie gesagt auch in Qingdao sehr, sehr, sehr stark ist, das hat natürlich auch den Hintergrund, dass man kooperieren möchte, mit Deutschland kooperieren möchte, dass man eben auch, sagen wir mal, wirtschaftlich gute Beziehungen haben möchte, trotz eben dieser Vergangenheit.
Eine Abschlussfrage an Frau Mechtet-Leutner. Sollte Ihrer Meinung nach der deutsche Kolonialismus in China eine größere Rolle im deutsch-chinesischen Verhältnis spielen, was die Aufarbeitung angeht?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass das, was ja schon von China-Historikern erarbeitet worden ist, was ja hier vorliegt, dass das vielleicht einem breiteren Publikum bekannt wird, also dass es mehr auch in das kulturelle Gedächtnis oder kollektive Gedächtnis hier in Deutschland eingeht. Denn vielen ist nicht bekannt, dass eben China auch ein Opfer des Kolonialismus war, weil als Opfer des Kolonialismus wird in der Regel Afrika angesehen. Das ist sozusagen der Prototyp und wenn dann von heute ausgegangen wird, kommt kaum jemand auf die Idee, dass China eben auch ein Opfer des Kolonialismus war. Insofern würde ich mir wünschen, wenn einfach die Ergebnisse, die bereits vorliegen, die wissenschaftlichen Ergebnisse, dass die einer breiteren Öffentlichkeit einfach bekannt wurden, einfach um eine adäquate Analyse auch der Lage in China machen zu können.
Frau Leutner, vielen Dank für Ihre Zeit. Übrigens, eine der wenigen Spuren des deutschen Kolonialismus in China gibt es zum Beispiel in Berlin und in Köln. Dort gibt es bestimmte Straßennamen, zum Beispiel die Taku-Straße, benannt nach einer chinesischen befestigten Militäranlage, die von deutschen Truppen bombardiert wurde, während des Boxeraufstands um 1900. Der Boxeraufstand war ein anti-westlicher Aufstand in China und da ging es darum, gegen ausländische Einflüsse und Kolonialmächte zu kämpfen. Er wurde dann von einer internationalen Militärallianz, darunter auch das Deutsche Kaiserreich, brutal niedergeschlagen. Und auch in Köln und in Berlin gibt es die Iltisstraße, benannt nach einem Kanonenboot, das damals gegen das chinesische Kaiserreich eingesetzt wurde. Und inzwischen gibt es auch immer wieder Debatten darüber, ob man nicht die Straßen umbenennen sollte. Ihr könnt uns schreiben an weltmachtchina@rbb-online.de. Empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten sind Anregungen, Lob und Kritik immer willkommen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Podcast-Stoff braucht, dann haben wir natürlich noch eine Empfehlung für euch. Kann Deutschland Putin für Kriegsverbrechen in der Ukraine anklagen? Die neue Staffel des Podcasts Die Entscheidung fragt sich genau das. Es geht um die Macht internationaler Strafverfolgung und um die Menschen, die gerade dabei sind, Beweise zu sammeln für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Für den Tag X, an dem einer der mächtigsten Männer der Welt tatsächlich vor Gericht stehen könnte. Es geht also um Macht, Gerechtigkeit und die Frage, wie weit reicht das Recht? Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eissel, Eva Lambi-Schmidt, Fanny Michaelis, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Mechtet-Leutner von der FU Berlin. Technik und Ton, Henrik Fano und David Schöpe. Bis bald!